Willkommen zur Vorlesung Marketing von Julia Peglow. In diesem Podcast erfährst du alles, was du als Designerin und Designer über Marketing wissen musst, warum es gerade im Digitalzeitalter so wichtige Verbindungen schafft und wie du selbst es in deiner Arbeit immer mitdenken kannst. Folge 5: Zielgruppen und ihre Sehgewohnheiten.
Wir haben in den letzten Folgen ja schon eine ziemlich weite gedankliche Reise hinter uns gebracht. Begonnen haben wir, wenn du dich erinnerst, mit einer Sache, die sich trotz aller Umbrüche und Veränderungen des Digitalzeitalters vielleicht am wenigsten verändert hat. Dass jede Art der menschlichen Kollaboration, jede Unternehmung, jede Organisation um eine Idee herum entsteht, die alles im Inneren zusammenhält. Wir haben uns, fürs Marketing natürlich total relevant, mit den Gesetzmäßigkeiten von Netzwerken beschäftigt und wie sich Botschaften darin verbreiten. Dabei war es interessant zu sehen, dass es Kommunikationsnetzwerke schon immer gibt, seit Menschen die Sprache erfunden haben und nicht erst seit Social Media. Wir haben uns das Zeitalter der Industrialisierung angeschaut, als die Massenproduktion begann und der Konsum und die Disziplin des Marketing erst erfunden werden mussten, um diese Überschüsse auch verkaufen zu können. In der letzten Folge haben wir einen Fokus auf Gesetzmäßigkeiten des Digitalzeitalters gerichtet und nachvollzogen, wie eine veränderte Anwendung des Wissens die unterschiedlichen Denkweisen von Hardware und Software und die Fähigkeit, User-Connections und Beziehungen zu monetarisieren, das Marketing von Grund auf verändert haben. Aber etwas anderes hat sich natürlich auch verändert, bei all dem Wandel, den wir in unserer Zeitreise nachvollzogen haben. Und das sind die Menschen selbst und die Art und Weise, wie sie leben. Im Marketing-Sprech heißen diese Menschen Zielgruppen. Und da man nicht über Produkte, Services und Botschaften reden kann, ohne im gleichen Atemzug auch darüber zu reden, wen sie erreichen, überzeugen und idealerweise langfristig binden sollen, soll es heute genau darum gehen, um die Zielgruppe.
Schubladendenken.
Eines hat mich an dem Konzept der Zielgruppe schon immer gestört. Wenn im Marketing so getan wird, als wären Zielgruppen eine Art Archiv mit fein säuberlich getrennten und beschrifteten Schubladen, in die sich eine jede und ein jeder fein säuberlich einordnen lassen. Ich fand schon immer komisch, wenn ein Marketingmensch in seiner PowerPoint-Präsentation unter der Überschrift Zielgruppe ein paar magere Bullet Points mit demografischen Eckdaten aufführt, die die Psychologie unserer Entscheidungen, die ganze Komplexität unserer Gesellschaft, kultureller Strömungen und einfach verrückter und unerklärlicher Mechanismen von plötzlich aufpoppenden Trends in Netzwerken erklären sollen. Weil eines lässt sich sicherlich festhalten: So strikt und klar strukturiert, wie unsere Gesellschaft früher war, ist sie seit Anbeginn der Moderne, seit Menschen ihren Individualismus ausleben und ihr Leben selbst gestalten, schon lange nicht mehr. Eher zeichnet sie sich durch eine Gleichzeitigkeit und Durchlässigkeit aus, durch Mehrdeutigkeiten und Unberechenbarkeiten, durch Segmente, die sich überlagern und ständig verschieben. Ein plakatives Beispiel, wie klar strukturiert die gesellschaftlichen Schichten der westlichen Welt früher waren, ist ein berühmt gewordener Artikel aus dem amerikanischen Life Magazine von 1949. Er heißt Everyday Tastes from High Brow to Low Brow. Google das mal, damit du es vor Augen hast. Diese Darstellung führt vier gesellschaftliche Schichten zwischen Upper-Class-Intellektuellen bis hin zu Normalverbrauchern auf, sowie ihre Geschmäcker in puncto Kleidung, Einrichtung, Alltagsgegenstände, Entertainment, Getränke, Medien und Spiele. Damals war die Tendenz sehr klar zu erkennen. Der Upper-Class war die Hochkultur, der niedrigeren gesellschaftlichen Schicht die schnöde Unterhaltung und ein eher einfacher Geschmack zugeordnet. Im Deutschen wird diese Trennlinie als E für ernsthaft, also die Hochkultur, die Kunst, und U für Unterhaltung bezeichnet. Die New Yorker Essayistin und Intellektuelle Susan Sontag wurde 1964 über Nacht berühmt mit ihrem Essay On Camp, in dem sie ein neues gesellschaftliches, transzendentes Stilempfinden beschrieb, das seinen Anfang in der queeren Community nahm, die Camp-Bewegung. Camp brach alle starren Strukturen auf. Bei Camp ging es um Ironie und das sich lustig machen und gleichzeitig das Feiern des schlechten Geschmacks. Anhänger der Camp-Kultur gingen auf Flohmärkte und kauften mit Vorliebe spießige, hässliche und geschmacklose Plastikobjekte ihrer Elterngeneration, die auf einmal Kultstatus erlangten. Camp ist komplex, eine doppelt ineinander geschachtelte, doppelte Verneinung. In der kleinen, aktuellen Sonntag-Biografie von Annalisa Dieter, 100 Seiten Susan Sonntag, heißt es ziemlich auf den Punkt getroffen: Wer Camp versteht, verfügt über ein ironisch-spielerisches Talent, das Vulgäre zu genießen und damit über eine Strategie, als Ästhet in der Massenkultur zu überleben, an den Maßstäben der Hochkultur festzuhalten und sie sogleich zu unterminieren. Im Grunde genommen ist Camp ein Anzeichen einer komplexen, sich schnell verändernden Gesellschaft, die in keine festen Strukturen mehr passt und in der Trend und Gegentrend so schnell aufeinander folgen, so schnell im Spannungsfeld des Geschmacks oszillieren, dass sie nur noch als Unschärfen wahrgenommen werden können. Ich glaube, dass Marken wie Birkenstock und Adidas heute immer noch durch die gleichen ironischen Camp-Mechanismen Kultstatus erlangen, ehemals spießig und dann durch die Connoisseur-Community zum Kult auserkoren.
Sinusmilieus.
Nach den dunklen Jahren des Kriegs und in einer Zeit wirtschaftlichen Aufschwungs war in den 60er und 70er Jahren eine starke gesellschaftliche Differenzierungsbewegung zu beobachten. Die starre Matrix aus gesellschaftlichen Schichten und Präferenzen brach genauso auf wie die alten scharfen Trennlinien zwischen Hochkultur und Unterhaltung. Welche systematische Grundlage für die Bestimmung und Beschreibung von Zielgruppen war hier also die richtige in dieser amorphen Gemengelage? Eine mögliche und zeitgemäßere Form der Zielgruppenbeschreibung lieferten die sogenannten Sinusmilieus. Allein das Wort Milieu drückt ja schon aus, dass es hier nicht um starre gesellschaftliche Kasten, sondern um organisch gewachsene, weichere, sich überschneidende Zielgruppensegmente handelt. Sie wurden in den 70er Jahren vom Sinus-Institut entwickelt. Lies doch auch einfach mal den Wikipedia-Beitrag dazu und sieh dir das Schaubild Sinus-Milieu-Modell für Deutschland 2021 an. Die beiden Achsen, entlang derer das Spannungsfeld der Milieus aufgezogen ist, sind zum einen die soziale Lage zwischen Oberschicht, Mittelschicht und Unterschicht, zum anderen die sogenannte normative Grundorientierung, also die Bereitschaft für Veränderung. Diese erstreckt sich als weicher Übergang von Tradition über Modernisierung zur Neuausrichtung. Im Beitrag heißt es dazu: Je höher ein Milieu in dieser Grafik angesiedelt ist, desto gehobener sind Bildung, Einkommen und berufliche Stellung. Je weiter rechts es positioniert ist, desto moderner sind Wertorientierungen und Lebensstile. Die Überschneidungen der Kartoffeln zeigen an, dass die Übergänge zwischen den Milieus fließend sind. Mithilfe der Sinusmilieus lassen sich ganze Gesellschaften abbilden und sie bilden eine wirklich brauchbare Grundlage für die fundierte Beschreibung von Zielgruppen im Marketing, die du sicher auch in Zukunft für deine Arbeit verwenden kannst.
Uniformität und Global Mainstream.
Jetzt wäre unsere Zeit aber nicht, was sie ist, wenn das so einfach wäre. Wir haben schon gehört, dass eine Eigenschaft, die unsere Zeit besitzt, die ist, dass auf jeden Trend immer ein Gegentrend folgt, jede Bewegung eine Gegenbewegung hervorbringt. Und ausgerechnet das Internet, dieser Ort, der uns globale Vernetzung und Vielfalt versprach, zeichnet sich heute durch eine zunehmende Eintönigkeit und Uniformität aus. Der Grund ist eigentlich logisch. Es sind die Algorithmen, die immer das am höchsten ranken, was am besten verkauft, am meisten geklickt, am häufigsten geteilt wird. Auf Netflix die Blockbuster, auf Amazon die Topseller, auf Instagram die Hashtags. Das sind die Effekte einer sich selbst verstärkenden Echokammer. Abgesehen davon, dass viele Suchmaschinen, allen voran Google, ihre Verteilermacht als Geschäftsmodell entdeckt haben. Bekanntlich rankt man als Suchergebnis höher, wenn man Geld dafür bezahlt. Der Google-Algorithmus ist ein besser gehütetes Geheimnis als die Coca-Cola-Formel. Die alten Gesetze von Angebot und Nachfrage oder dass jeder Topf seinen Deckel findet durch Mundpropaganda, the law of the few oder andere Verteilungsmechanismen, wird heute durch dieses neue, ziemlich undurchsichtige Relais Konkurrenz gemacht. Algorithmen. Ging es ihnen anfangs darum, Produkt und Zielgruppe miteinander zu vernetzen, haben die Algorithmen der großen Online-Plattformen heute meist eine eigene Agenda. Der Facebook-Algorithmus beispielsweise rankt Beiträge, die mit negativen Emojis, Wut, Empörung etc. getaggt sind, 5-mal so hoch im Feed wie positive Posts, weil das erfahrungsgemäß zu mehr Traffic auf der Plattform führt. Der YouTube-Algorithmus sorgt nachweislich dafür, die loyale Beziehung zwischen Content-Creator und Fan zu stören, weil er erreichen will, dass User immer so viel unterschiedlichen Content wie möglich konsumieren. Das führt zu einem Phänomen, das als YouTuber-Burnout bekannt ist. Der Algorithmus arbeitet gegen den Content-Creator. Die Followerzahlen sinken, der Creator denkt, es liegt an seinem Content, dass er nicht gut genug ist, investiert mehr Arbeit, mehr Mühe, mehr Zeit, mehr Engagement und arbeitet sich regelrecht auf. Aber die Tools und Plattformen des Internet haben auch zu einer neuen Arbeitsweise von Kreativen geführt. Der kreative Schwarm hat eine ganz andere Arbeitsweise. Er ist global und lebt im Netz, auf Seiten wie Instagram, Pinterest oder 99 Designs. Der Entwurf ist nicht mehr etwas, was eine Designerin oder Designer offline anfertigen, aus einer Idee im Kopf, im stillen Kämmerlein, auf dem weißen Blatt Papier. Der Entwurf passiert online. Kreative auf der ganzen Welt speisen Ideen in den riesigen kollektiven Bilderpool ein und suchen wiederum im gleichen Bilderpool nach Ideen. Sie beginnen den Kreativprozess, indem sie googeln, downloaden, sharen und pinnen. Das bedeutet, sie machen die kollektiven Bildwelten des Internets zu ihrem Ausgangspunkt. Sie greifen auf das zurück, was die globale Design-Community vor ihnen schon mal gedacht und gemacht hat. Kreativität ist also weniger ein Akt des Erfindens, sondern des Samplings geworden. Wenn der Schwarm samplet, wenn das gleiche Material immer und immer wieder neu aufbereitet wird, ist auch hier ein mächtiger, gleichmacherischer Algorithmus am Werk. Das Ergebnis ist, dass über kurz oder lang alles irgendwie gleich aussieht. Global Mainstream Design. Interior Design für Coffeeshops und Barbershops, Corporate Design für Startups und Packaging Design für Craft Beer gleichen sich heute überall auf dem Planeten. Genauso wie User Interface Design für Apps oder Fahrzeuge. Und das alles, weil der vernetzte globale Designschwarm eben teilt, pinnt und sampelt. Das ist die kreative, kollektive Arbeitsweise des Digitalzeitalters, in der vernetzten digitalen Öffentlichkeit. Das Ergebnis führt zu einem Phänomen, das man Premium Mediocre nennen könnte, mittelmäßiges Premium. In dem einflussreichen Blogbeitrag »The Premium Mediocre Life of Maya Millennial« auf dem Blog Ribbon Farm ist das Phänomen gut beschrieben. Premium Mediocre is the finest bottle of wine at Olive Garden. Premium Mediocre is truffle oil on anything and extra legroom seats in economy. Premium Mediocre is food that Instagrams better than it tastes. Premium Mediocre is Starbucks Italian names for drink sizes. Anything branded as signature is premium mediocre, of course. At its broad, fuzzy edges, premium mediocre is an expansive concept, a global, cosmopolitan, and nationalist cultural big tent. It is arguably both Suburban and Neo-Urban, Red and Blue, containing Boomers and Generation Xers. It includes gentrifying neighborhoods and ghost town malls. It includes Netflix and chill. At some level, civilization itself is at a transitional premium mediocre state, somewhere between industrial modernity in a shitty end-of-life phase and digital post-scarcity in a shitty early beta phase. Premium mediocre is a stand-in for the classy kind of post-scarcity digital utopia some of us like to pretend is already here, only unevenly distributed. The kind where everybody gets a mansion, is a millionaire, and drives a Tesla. Lass mich nochmal zusammenfassen, was wir gerade zur Klassifizierung von Zielgruppen gehört haben. Wir haben einen Rundumschlag von einer starren Gesellschaftsordnung in den 50er Jahren zur Ausdifferenzierung und weicheren Beschreibung von Sinusmilieus gehört, um Zielgruppen in unserer komplexen Multi-Optionsgesellschaft zu beschreiben. Und paradoxerweise sorgt genau das Internet, das uns die User Preferences und Multi-Option quasi ins Haus gebracht hat, für die Gegenströmung, dass die Blockbuster am höchsten ranken und die kollektiv genutzten digitalen Plattformen zu Uniformität, Global Mainstream Design und Premium Mediocre führen. Du brauchst dich davon übrigens nicht verwirren lassen. All diese unterschiedlichen Zielgruppensichtweisen eignen sich dafür, eine fundierte Designargumentation aufzubauen. Die Frage dabei lautet ja immer, was heißt das jetzt für den Designansatz? Was kann ich aus den Sinusmilieus oder dem Global Mainstream Design ableiten? Dabei ist eine Sichtweise für Designerinnen und Designer sicherlich mit am wertvollsten. Die nämlich, die sich ganz konkret mit den Sehgewohnheiten der Zielgruppe auseinandersetzt. Und das wollen wir jetzt im Workshop ausprobieren.
Workshop: Visuelle Welt der Zielgruppe.
Wenn wir uns in die visuellen Welten der Zielgruppe begeben, tauchen wir in multidimensionale Lebenswelten ein. Die Design- und Lifestyle-Blase, rationale Kommunikationsformen der Arbeitswelt, Produktwelten von Fashion und Beauty, das urbane Bild der Stadt, die uns umgibt, Interface-Design von Software, Social-Media-Plattformen, auf denen wir immer mehr Zeit verbringen und so weiter. Und doch gibt es auch hier Codes, die sich ableiten lassen. Gerade durch die Medien, die in bestimmten Zielgruppensegmenten dominant sind, wie die Presseorgane der Wirtschaft, die privaten Fernsehsender, Social-Media-Kanäle wie Instagram oder auch visuelle Bedienoberflächen wie iOS am iPhone, haben unsere visuellen Lebenswelten extrem geprägt. Oft erwarten Zielgruppen sogar, dass zum Beispiel Interfaces nach den visuellen Sehgewohnheiten gestaltet sind, die sie von ihrem Smartphone her kennen. Typischer Moment, den ich in den letzten Jahren erlebt habe: Der Vorstand zückt bei der Designpräsentation des digitalen Display im Fahrzeug sein iPhone und sagt, dass er es genau so haben will. Über den Einstieg über die visuelle Welt der Zielgruppe können wir ihre Sehgewohnheiten besser verstehen und können unsere Schlüsse daraus ziehen. Folgen wir ihren Sehgewohnheiten, um wiedererkannt und akzeptiert zu werden, oder tun genau das Gegenteil? Durch einen gezielten Bruch mit den Sehgewohnheiten Aufmerksamkeit erzeugen, Neuartigkeit oder Unangepasstheit ausdrücken. Gehe jetzt folgendermaßen vor. Schritt 1: Lege die groben Zielgruppen für deine Marke fest. Schritt 2: Überlege dir, in welchen visuellen Welten deine Zielgruppe unterwegs ist. Überlege dir zum Beispiel einen hypothetischen Tagesablauf oder gehe nacheinander unterschiedliche Welten durch, in denen sich die Zielgruppe bewegt. Je heterogener, desto besser. Schritt 3: Visualisiere nun die visuellen Welten der Zielgruppe in einem Moodboard. Versuche, das Muster zu erkennen, den Code der visuellen Welt der Zielgruppe. gibt es Elemente, die sich wie ein roter Faden durch alle unterschiedlichen Welten ziehen, zum Beispiel Farb- und Formgebungen? Wie sieht es mit Bildwelten, Botschaften und Sprache aus? Dieser Ansatz über die visuellen Kontextwelten will nicht wissenschaftlich fundiert sein, aber er bietet einen Zugang zu einer anderen Ebene, die in einen kreativen Prozess einleitet. Genau hier liegt auch ein wichtiger Ansatzpunkt für das Branddesign, mit dem man als Marketeer zum Beispiel ein Design-Team briefen kann, wenn es darum geht, einen Design-Ansatz zu entwickeln und parallel dazu die dazugehörige Design-Argumentation zu entwickeln, mit der man eine Marketingmaßnahme verargumentieren kann. Heute arbeiten wir also viel visueller als beim letzten Mal. Ich freue mich schon auf eure Moodboards und reichhaltigen Bildwelten. Bis später.